Ich grüße Sie herzlich. Ihr Pfarrer hat gemeint, ich soll zwei, drei Takte zu meiner Person sagen. Mein Namen haben Sie mitbekommen. Ich bin verheiratet. Wir haben vier Töchter in einem Alter, wo der Papa noch der Größte ist. Und in Liebenzell verbindet mich eben die Liebenzeller Gemeinschaft in Backnang. Aber ich komme ursprünglich aus Unterweissach. Und danach, nach der Ausbildung, war ich Landesjugendreferent, unter anderem mit der Kirchberger Jugend mal auf einer Freizeit. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon einen Kinderwagen vor sich herschieben jetzt, keine Ahnung. Jedenfalls als Landesjugendreferent war ich gern unterwegs, habe mit den jungen Leuten auch immer die Bibel aufgeschlagen, Andachten gehalten und ich musste manches ablegen, als ich Pastor wurde, dann in dem ehrwürdigen Friedenshof in Kassel. Aber eins habe ich mir beibehalten, nämlich, dass ich gelegentlich die Gemeinde herausfordere, erstmal selber ins Gespräch zu treten. Und damit beginnen wir jetzt auch die Predigt. Ich würde gern Sie motivieren, dass Sie sich zueinander drehen, jeweils eine Person, und sich mal gegenseitig erzählen, wie bin ich denn zur Gemeinde gekommen? Welche Beweggründe, welche inneren Wege bin ich gegangen, welche Personen waren es, die mich motiviert haben, hier in dieser Kirchengemeinde teilzuwerden. Also die ersten drei Minuten gehören Ihnen. Gute Gespräche. Und für Ihr Miteinander und Füreinander, für die Einheit in Ihrer Gemeinde, möchte ich noch einmal die Schriftlesung Ihnen lesen. Genau. Lukas, der Geschichtenerzähler, tut hier summarisch zusammenfassen, was Gemeinde bedeutet und damit wie Einheit immer neu gelingen kann, gestiftet wird. Das sagt er über die Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen, die und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter sie aus, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns nun ein Herz für dein Wort schenkst und dann ein Wort für unser Herz. Amen. Ich möchte Ihnen ein paar Merkmale aus diesem Text herausnehmen und vor Augen malen. Und das erste Merkmal ist schlicht und ergreifend, Denken ist erlaubt. Das erste, was Lukas sagt, ist, sie blieben beständig in der Apostellehre. Es gab kein Denkverbot in der ersten Gemeinde. Wir können uns das vorstellen, dass meist reiche Leute ihr Haus zur Verfügung gestellt haben und im Innenhof hat sich dann die Gemeinde getroffen, hat miteinander gegessen, die haben miteinander gesungen und dann wurde immer wieder auch Apostel eingeladen und dann wurde gefragt, wurde diskutiert, was der Grund und Inhalt des Glaubens ist. Da wurde die Frage gestellt, stimmt es, dass Jesus gesagt hat, wenn dir jemand auf die Wange schlägt, dann halt die andere auch hin. Da gehe ich doch unter. Da überlebe ich doch nicht. Und dann wurde darüber diskutiert. Dass Jesus gestorben ist, das habe ich gesehen. Aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Sie blieben beständig in der Apostellehre. Das kann man jetzt ganz vielfältig auslegen und übersetzen unser Leben. Aber wir deuten immer unser Leben. Immer. Und Sprache gibt unserem Leben Deutung. Das Erleben ist immer vielfältig und vielschichtig. Und durch Sprache, durch Lehre deuten wir es. Das wäre eine Dimension. Aber ich möchte auf einen Punkt bei der Apostellehre den Schwerpunkt legen, den Fokus legen. Unser Miteinander in der Gemeinde lebt nicht von, als erstes nicht von Sympathien, auch nicht von gemeinsamen Zielen, Aktionen, selbst nicht von gemeinsamer Sprache, einer gemeinsamen Erzählkultur, einem gemeinsamen Bekenntnis. Das ist alles okay, das ist wichtig. Unsere Gemeinschaft, unsere Einheit lebt von einer personalen Mitte, dass Jesus Christus uns in seinem Wort begegnet und dass er selber lebendig wird durch sein Wort. Das macht Gemeinde zur Gemeinde. Das schafft Einheit. Und deshalb ist dieses Bibelstudium, wo wir es letztendlich ihm begegnen wollen, auf dem himmlischen Protokoll unter Top 1, wenn es um lebendige Gemeinde geht. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Das ist die Premiumzeit einer Gemeinde, die Begegnung mit Gott. In seiner Nähe etwas zu empfangen, was ich in tausenden von Internetseiten und selbst wenn ich durch Videoclips mich durchzipp, eben nicht finde, dass Jesus mir begegnet, heilend, reinigend, redend durch sein Wort. Sie blieben in der Apostellehre. Das Zweite, was ich in diesem Text herauspicken möchte, ist, dass die Offenheit da war. Da heißt es in diesem Text, in dieser summarischen Zusammenfassung, sie gingen weiter in den Tempel, als an einem Ort einer letztendlich fremden Religion. Das war eine, für die Christen letztendlich dann auch eine fremde Kultstätte. Dort wurden noch Tiere geopfert. Und Christen haben gesagt, nein, Christus ist das letzte, endgültige Opfer. Wir müssen nicht mehr opfern. Die Christen haben sich nicht abgekapselt. Sie haben sich nicht zurückgezogen, sondern waren Teil der Gesellschaft. Ich komme aus einer Bewegung, wo wir immer diskutieren, muss man sich denn nicht abgrenzen? Und wer ein inneres Profil hat, wer Jesus im Herzen hat, sage ich jetzt mal, der muss sich nicht von den Grenzen her definieren. Die ersten Christen haben sich nicht gesellschaftlich abgekapselt, welche Offenheit Menschen willkommen geheißen wurden in der Gemeinde, zeigt zum Beispiel der Umgang mit dem Christenhasser Saulus. Eines Tages bekommt Ananias, ein Christ aus Damaskus, den Auftrag, geh in die gerade Straße, dort ist Paulus, er betet. Nun, die Juden haben auch gebetet. Komm mit Paulus ins Gespräch, bau zu ihm eine Beziehung auf, nimm ihn in die Gemeinschaft mit hinein. Und Ananias wusste, wer der Saul, wer der Paulus war. Er wusste, warum er 260 Kilometer auf sich genommen hat. Er wusste, warum er in Damaskus war. Er wollte auch dort ein Blutbad anrichten. Und was ist es, wenn das nur ein fauler Trick ist? Wenn er mal auch fromm macht und ich ihn jetzt in die Gemeinde einführe und er dann sein wahres Gesicht zeigt. Und ich finde es gigantisch, wie Ananias eine innere Angst überwindet und auf Saul zugeht. Und das Erste, was dieser Christenhasser Saul hört aus dem Mund von Ananias, ist: Saul, mein Bruder. Das sind Worte, die herzlich willkommen heißen. Hier in Kirchberg und Backnang gibt es nicht solche Saul von Tarsus. Gibt es nicht solche Christushasser. Und trotzdem merke ich bei mir selber, dass Einheit kaputt geht, wenn wir uns nur abkapseln. Ich merke bei mir selber, dass ich immer wieder neu eine innere Scheu überwinden muss, um auf andere zuzugehen, und zwar offenherzig, nicht mit Vorurteilen. Offen, Saul, mein Bruder. Und wenn Jesus ein gesundes Bild von Gemeinde und Gemeinschaft und Einheit malt, dann zeichnet er Menschen, die von solcher Selbstsucht und Scheu sich befreien lassen, Initiative ergreifen und eine Atmosphäre der Wertschätzung auch für Neue schaffen. Saul, mein Bruder, das sind Worte, die willkommen heißen. Gemeinschaft ist was Wunderbares. Schauen Sie doch nochmal um. Mit diesen Personen werden Sie die Ewigkeit verbringen. Viele Beziehungen und viele Strukturen zerbrechen, spätestens an der Grenze des Todes. Aber wer in Christus wiedergeboren ist, wer getauft ist, der hat Glaubensgeschwister über den Tod hinaus. Sie werden sich alle nochmal wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen, und zwar im Himmel. Und Gemeinde hier soll ein bisschen Vorgeschmack sein, ein Appetizer für das, was im Himmel wir dann gemeinsam erleben. Das Erste ist natürlich, was wir im Himmel machen, einen guten Wein trinken, sagt doch Jesus. Ich werde von diesem Getränk nicht mehr trinken, bis zu dem Tag, wo ich euch herzlich willkommen heiße, an einem wunderschönen großen Tisch. Ich stelle mir da so einen Tisch unter einem großen Baum vor, einem Eichenbohlentisch, und dann wird, ich sage nicht, welche Weinsorte. Erlebte Gemeinschaft. Das Abendmahl war erstmal gar nicht so steril mit Obladen, sondern das war tatsächlich ein Abendmahl und ein festen Bestandteil des Lebens. Und natürlich ist das Abendmahl, die erlebte Gemeinschaft, das fasst so manche Stichworte in diesem Text zusammen, mehr wie eben nur, wir sind mal nett zueinander. Jetzt bin ich 20 Jahre lang Pastor, Jugendreferent, und ich kann das, was Theo Sorg, der Altbischof Theo Sorg, sagt, bestätigen. Entweder ist man eine Sündergemeinschaft oder eine Heuchlergemeinschaft. Und dazwischen drin gibt es kaum Spielraum. Die Gemeinschaft der Glaubenden, zu Theo Sorg, ist immer eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern. Und damit sind nicht die netten Charaktereigenschaften gemeint, sondern die bodenlose Abgründigkeit, die sich auftut, wenn man sich näher kennenlernt. Und dann ist die Frage, wie geht man miteinander um? Und Christen halten sich das gegenseitig nicht vor. Wissen Sie doch von der eigenen Abgründigkeit. Und wissen Sie, dass in diese Abgründigkeit die Liebe Gottes geflossen ist, dass mich Christus annimmt, auch wenn ich mich selber ablehne. Und dann wird eine Gemeinschaft nicht toxisch, sondern brüderlich-geschwisterlich. Erlebte Gemeinschaft. Ich mache eine Anekdote und ich gucke gleichzeitig auf meine imaginäre Uhr. Ich war als Jugendreferent auf einer Skifreizeit, und dann haben mir die Mitarbeiter zugeflüstert, es sind auch neue Gäste dabei. Das hat mich enorm motiviert, nochmal einen Kick bessere Bibelarbeiten zu halten. Hat mich nochmal mehr vorbereitet, mich reingehängt, und tatsächlich eine 22-Jährige hat am Ende der Freizeit gesagt, das ist hier so genial, mir ist hier so viel begegnet, ich möchte mich einer Jugendgruppe anschließen, ich möchte mein Leben für Jesus Christus öffnen. Und ich habe mich natürlich gefreut, und am Morgen nach dem Abend habe ich sie dann am Frühstück gefragt, wollte wissen, welche Bibelarbeit denn sie am meisten inspiriert hat, und insgeheim hat sie schon meinen Gedanken erahnt und hat mir gesagt, Hannes, es waren gar nicht deine Bibelarbeiten, sondern die Gemeinschaft hier. Weißt du, ich bin seit Längeren auf Skicamps und überall ist es das Gleiche. Sobald jemand rausgeht, lästert man übereinander. Und in der Regel hat so ein Camp einen Doofi. Und über den wird besonders gelästert. Und hier gab es einige, die dazu prädestiniert gewesen wären. Aber ihr hattet hier eine andere Atmosphäre. Es wurde nicht übereinander bös geredet. Und dann wollte sie den Grund wissen. Lukas malt hier ein Bild von erlebter Gemeinschaft. Hier auf dieser Leinwand sehen Sie drei alte Herren. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie so miteinander alt werden können. Und das geht, wenn man sich immer wieder neu vergibt und immer wieder neu empfängt als ein Geschenk und nie als ein Anspruch. Ein Stichwort möchte ich noch nennen: Freiheit für den Geldbeutel. Die erste Gemeinde hat ein soziales Netz geknüpft, das auch die Armen, auch die Zurückgebliebenen gehalten hat. Eine Erfahrung aus Südbaden: Da ist eine Christin und sie erzählt auf einer Freizeit, wie sie den Weg zur Gemeinde gefunden hat. Ihre Mutter war im Nachkriegsdeutschland mit ihr schwanger. Der Vater war im Krieg und die Mutter konnte in dem Stress keine eigene Muttermilch bilden. Und im zerbombten Nachkriegsdeutschland war das eigentlich das Aus für ein Baby. Und dann hat die Nachbarsfrau Muttermilch zur Verfügung gestellt, jeden Tag. Und als heranwachsende Frau wollte sie wissen, warum macht die das? Und es war eine Christin. Und darüber wollte sie mehr wissen. Freiheit zum Teilen. Unser Sozialsystem, das nicht gleich in Operationen finanzielles Chaos ist. Unsere Krankenhäuser, Erziehungsheime, Kindergärten haben oft ihre Wurzeln hier in diesem Text, in dem sozialen Miteinander, das Jesus vorgelebt hat. Im Biounterricht, im Darwinismus ist es so, der Stärkere frisst den Schwächeren. Und allein dieses Prinzip macht kaputt. Das ist gnadenlos. Die Gemeinde Jesu hat die Freiheit zum Teilen, weil das Geld nicht das Letzte ist, nicht der Götze ist. Sie hatten Freiheit für den Geldbeutel und Freiheit kann ganz verschiedene Facetten bedeuten und haben. Jetzt weiß ich nicht, ich mache an der Stelle einen Punkt, wie das auf Sie wirkt. Es ist schon schön, was Apostelgeschichte 2 hier malt. Ich frage mich manchmal, ist es zu schön, um wahr zu sein? Ist es nicht eine Illusion? Und ich glaube, dass der Lukas bewusst ein schönes Bild malt. Denn wir brauchen ein gesundes Bild von Gemeinde, um auch manche Missstände auszuhalten, um sich danach zu orientieren, um dieses Bild, das Gott stiftet, mehr Recht zu geben als vielleicht manch reale Frustration, die ich erlebe. Und von daher das nächste Gemeindeleben zu gestalten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Miteinander in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.